Hallo, herzlich willkommen bei Teeblatt und Kaffeefilter. Mein Name ist Valentin Pretzer.
Und ich bin Thorsten Burkhardt.
Thorsten, worüber wollen wir denn heute reden?
Ja, heute reden wir über das Thema der romantischen Suche. Dazu hast du uns ein Gedicht mitgebracht von 1800 und ich würde dann am Ende gerne noch über einen zeitgenössischen Roman reden, nämlich Into the Wild von John Krakauer.
Ich bin ja der Meinung, wenn man anfängt über Romantik zu reden, dann sollte man am besten bei Novalis anfangen. Der hat ein ganz tolles Gedicht geschrieben. Pass auf. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben. Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
Ja, dann sind wir gleich eigentlich mittendrin mit Novalis, in dem, was man ja literaturhistorisch, sagen wir mal, als Romantik bezeichnet.
Ja.
Also da reden wir jetzt erstmal im engsten Sinne über eine literaturhistorische Epoche, sagen wir mal Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, in Amerika noch ein bisschen später und so. Vielleicht sag erstmal, warum hast du das jetzt ausgewählt, wenn wir über Romantik sprechen wollen? Warum gerade das Gedicht?
Ich mag es ja tatsächlich immer, wenn Leute sehr konkret werden in ihrer Forderung. Und das Spannende hier ist, dass er wahnsinnig konkret etwas wahnsinnig Unkonkretes fordert.
Aber und es beginnt ja damit, sagen wir mal, dass er sich von Zahlen und Figuren irgendwie ja, abwenden genau. möchte. Weil das nicht der Schlüssel aller Kreaturen ist, wie er sagt. Also übersetzen wir das mal und sagen, darin steckt keine Erkenntnis.
Also er wertet ja hier, ne?
Ja, genau.
Die Zahlen und Figuren, wir können es ein bisschen vereinfachen. Vielleicht halt sagen, das sind halt irgendwie so die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse.
Also Wissen, was man messen und berechnen
genau,
kann im
alles,
Endeffekt.
Alles, was eindeutig ist, was, ja. Was objektiv ist, was theoretisch jeder nachvollziehen könnte.
Ja,
okay. Und setzt dann darüber aber die so singen oder küssen und die mehr als diese tiefgelehrten Naturwissenschaftler wissen. Also das dann wiederum das Emotionale, ne? Das ist ja das Unbeschreibbare.
Ja.
Das haben wir jetzt auch schon irgendwie bei dem modernen Begriff der Romantik. Also wenn man von Liebe spricht, es gibt ja kein Libometer. Es gibt nur ganz vage Geschichten von wahrer Liebe oder.
Ja, oder Bilder, die vielleicht für jeden auch ein bisschen anders dann sind. Also
einer
denkt jetzt vielleicht, wie du sagtest, irgendwie an Kerzenschein und Rosen auf dem Tisch.
Ja.
Und jemand anders sagt irgendwie, ja, das für mich ist das jetzt irgendwie ein Sonnenuntergang am Strand eher oder so.
Genau. Aber das ist ja das Wichtige, es ist subjektiv, es ist nicht eindeutig und man kann es ja auch nicht vergleichen. Also ich kann jetzt nicht sagen, der liebt seine Frau mehr, als die Frau ihn liebt oder so.
Genau, aber wie gesagt, jetzt so Liebe und sagen wir so im allgemeinen Sprachgebrauch romantische Szenen sind aber ja gar nicht der Punkt. Es geht ja im Endeffekt darum, ja irgendeine Art von Erkenntnisgewinn zu erzielen, indem er ja, sich von gewissen Dingen erstmal scheinbar abwendet.
Genau, dann sind wir nämlich bei dieser Welt, was ja spannenderweise verwendet das Wort Welt hier zweimal in mehr oder weniger unterschiedlichen Bedeutungen. Also wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben. Also da ist ja irgendwie, so wie das hier aufgebaut ist, wirkt es ja so, als gäbe es eine Welt, ein Ist-Zustand Welt,
ja.
Der aber nicht so richtig passt, sondern der sich in sich selber, in die Welt selber zurückgehen muss.
Ja. Ja,
also da ist irgendwas verrückt, verkehrt.
Ja,
okay. Am falschen Ort. Und dann kommen wir zu dem tollen Clou. Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden, Gatten. Das ist ja letztlich die Synthese, ne? Die du gerade auch schon angesprochen hast.
Ja.
Also das ganz Spannende hier ist ja, dass dann die Zahlen und Figuren, davon können wir vermutlich ausgehen, die damalige, die vorhergehende Aufklärung waren. Mhm. Also das Licht der Aufklärung war eben ein ganz großes Ding in dieser Zeit.
Ja, das ist ja auch eine etablierte Phrase, so das Licht der Aufklärung.
Genau. Ja, und die haben natürlich die Zahlen und Figuren, also Naturwissenschaften, über alles gesetzt.
Mhm.
Also das Rationale war das höchste Gut. Und das hier ist jetzt der Gegenentwurf.
Also der Schatten im Endeffekt ist jetzt das Eindeutige.
Genau. Und super spannend ist natürlich, dass er jetzt hier, obwohl das davor gewertet hat, das aber beides jetzt wieder einfordert. Licht und Schatten zusammen ergeben eine echte Klarheit. Das Eindeutige und das Uneindeutige. Das Konkrete und das Unkonkrete.
Ja, und dann kommen eben die Märchen und Gedichte. Keine Ahnung, wenn wir sagen wollen, vielleicht die Literatur.
Genau, ich denke, literaturhistorisch kann man dazu sagen, Novalis als Frühromantiker hat sich natürlich noch sehr, sehr aktiv gegen die Klassiker erhoben. Also man kennt natürlich da jetzt Goethe und Schiller und die Weimarer Klassik, die man im Schulunterricht kennengelernt hat, die sich ja sehr auf die Antike bezogen haben. Und Novalis redet jetzt ja von Märchen und das ist ja, das ist ein sehr eh, also nach dem Verständnis ein eher mittelalterliches Phänomen. Und das finstere Mittelalter wird ja heute noch ausgeklammert als als ein Zeitalter von Unwissen, von Hexenverfolgung, obwohl das erst viel später kam. Und das ist das, was Novalis hier jetzt wieder zurückfordert, dass wir diese Sachen auch ernst nehmen, diese Märchen, das Mittelalter.
Ja. Also im Endeffekt die gesamte Erzähltradition, wenn man so
Genau,
will.
genau, genau. Hier drin erkennt er die wahren Weltgeschichten. Was einen, also.
Was ja erstmal irgendwie auch nicht konkret ist in dem Moment.
Genau.
Also welche Geschichten genau sollen wir jetzt verstehen? Aber das ist ja auch der Punkt irgendwo.
Und das ist auch wieder gewertet. Also es gibt offensichtlich auch falsche Weltgeschichten. Und
Also die sich nur quasi auf eine Seite der Erkenntnis berufen.
genau, ja. So würde ich jetzt kontextuell auch vermuten. Und ab dann wird er immer unkonkreter in den letzten beiden Zeilen, ne?
So Phrasen wie geheimes Wort und verkehrtes Wesen, das schreit für mich danach, irgendwie präzisiert zu werden, aber das macht er halt explizit
Nee.
nicht.
Ja, er bringt es ja auch erst ganz am Ende auf. Also, ja, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Ich hatte einen Germanistikdozenten, der gemeint hatte, wir können davon ausgehen, dass dieses geheime Wort ein echtes, arkanes Zauberwort ist. Also, wir würden heute vielleicht irgendwie das sagen, dass es irgendwas symbolisch ist, für irgendwas steht, eine Metapher ist, aber nein, es ist ein Zauberwort. Also, das sagt irgendjemand Abracadabra und das bannt dann dieses verkehrte Wesen. Und das ist natürlich nach heutigen Vorstellungen unglaublich schwierig, weil also wir glauben ja in der Regel nicht mehr so an Zauberei, weil eigentlich hat die Aufklärung ja gewonnen.
Es ist ja auch was sich unserer Erkenntnis dann irgendwie entzieht. Also das ist überhaupt ja nicht mehr irgendwie, spielt ja keine Rolle mehr für unser Verständnis von Erkenntnis. Und genauso das verkehrte Wesen ist auch was für mich sehr vage bleibt. Wir haben zwar jetzt diese Erkenntnis, die auf Synthese beruht zwischen Licht und Schatten und so weiter, aber was dann genau noch übrig bleibt als verkehrtes Wesen, eben ja die Abwesenheit dieser Synthese in gewisser Weise.
Ja,
Oder
ja.
vielleicht die Abwesenheit auch dieser Suche nach Klarheit. Die Gewissheit vielleicht, das ist vielleicht das falsche oder das verkehrte Wesen.
Es ist auf jeden Fall uneindeutig. Und ich vermute, das ist auch was extrem Subjektives ist. Der Text kann an diesem Punkt nicht mehr allgemeingültig bleiben, weil dadurch, dass ein verkehrtes Wesen irgendwie subjektiv ist, was geht dann weg, ne? Also das, was eine Person verkehrt für verkehrt erachtet, ne?
Eben genau. Und ja, was dann übrig bleibt, ist halt die Suche und die Aufforderung
Genau.
nach der oder ja zur Suche.
Und dann sind wir jetzt ja im Herzen der Romantik. Diese Suche bei Novalis ist es das geheime Wort. An einem anderen Punkt ist es eine blaue Blume, die symbolisch für diese, ja, für die Sehnsucht eigentlich steht, für das Ziel der Suche steht. Und das ist jetzt das, wo ich behaupten würde, jetzt sind wir ganz, ganz nah plötzlich wieder an dem modernen Begriff der Romantik dran, an der Romanze von mir aus.
Ja, und ich meine, diese Suche und ja, das sich zu Gemüte führen von Märchen und Gedichten mit dem Hintergrund irgendwie eine Erkenntnis daraus zu bringen oder zu ziehen, das ist ja im Endeffekt dann ja, was ich jetzt als Textarbeit oder Textstudium irgendwie als Literaturwissenschaftler bezeichnen würde. Und da fordert er uns eben auf, ja, Literatur zu studieren in dem einen oder anderen Sinne. Oder ist dir das jetzt zu eng? Ist das zu wenig magisch?
Das ist mir zu konkret schon. Es ist okay. Nicht nur das, es ist in den Märchen. Wir finden andere Dinge in den Märchen ja auch. Mhm. Wir finden ja in den Märchen Emotionen, die machen ja was mit uns. Ja. Wir lesen ja Geschichten nicht einfach nur, um irgendwie Bedeutungen zu erfahren, sondern wir machen das, um irgendwas mitzufühlen, um eben eine Geschichte nicht nur zu lesen, sondern auch zu erleben. Und das ist ja das wirklich Spannende an diesem Novalis-Gedicht, diesem kleinen Fragment.
Ja, und wenn dann quasi die Weltgeschichten die sind, die ja irgendwas ansprechen und irgendwie widerhallen in einer Kultur oder so, dann kommen wir auch irgendwo zusammen, weil natürlich diese Idee von der Suche und so weiter ist halt einfach ein literarischer Tropos, der ja nicht mehr aufgehört hat und der natürlich auch schon viel eher angefangen hat, aber wir fangen jetzt mal bei Novalis an und sagen, von da aus ja verfolgt einen ja quasi das Thema der Suche ja zumindest durch die ganze, sagen wir mal, westliche Literatur jetzt erstmal, wollen es auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, man könnte argumentieren, dass viele, wenn nicht sogar alle Dramaturgiemodelle, Konzepte und damit eigentlich alle Geschichten auf einer Suche beruhen. Das funktioniert natürlich, weil eine Suche auch was ja auch schon wieder was wahnsinnig Abstraktes ist und auch die Geschichte eines Drifters, der sich einfach nur treiben lässt, ist auf eine gewisse Art und Weise eine Suche, wenn man das nicht dahin diskutieren will. Aber letztlich gibt es doch da immer ein Ziel. Also in den allermeisten Geschichten haben wir einen Protagonisten, der eine Sehnsucht hat.
Ja.
Und wenn es nur die ist, in Ruhe gelassen zu werden oder sich den Status quo zu erhalten, Das ist ja trotzdem eine, also, ne?
Also irgendeine Art von Handlungsmotivation.
Genau, genau. Und
ich meine, Handlung ist ja im Endeffekt ein Stück weit eine Definition von Erzählung, dass man eine Abfolge von Ereignissen hat, die irgendwie kausal miteinander zusammenhängen und die zu irgendeinem Endpunkt hinführen.
Genau, also die Dramaturgie, das Drama, das ist das griechische Wort für Handlung und Da wirst du nicht drum rumkommen. Und darum ist die Romantik auch so wahnsinnig essentiell, weil sie meines Erachtens nach in der Literaturgeschichte diesen sehr wichtigen Punkt wieder zurückgeholt hat. Auf eine gewisse Art und Weise fängt da dann das Verständnis von Geschichte für mich persönlich fängt dann an diesem Punkt an. Hier reden wir tatsächlich von Menschen und ihren Sehnsüchten.
Also auch diese Art von Getriebenheit, die jetzt dann viele, viele literarische Figuren halt an den Tag legen und die Motivation sind und der Grund für Handlung.
Mhm. Und wir sind eben nicht mehr nur, das sind eben nicht mehr nur Exempel und Beispiele für den sittsamen Mensch, den tugendhaften Mensch, was ja auch seine Wertigkeit hat, aber das ist jetzt im Beginn von psychologischen Protagonisten, würde ich vermuten.
Ja, du hattest ja auch angesprochen, das Affekt ist ja was Wichtiges in dem Kontext. Und
auf jeden Fall.
Das ist ja im Endeffekt dann was wir auch wiederfinden, in dem Sinne in Texten, die bewusst einen gewissen Affekt anregen wollen und dergleichen. Mhm. Und dann ist quasi, dieser romantische Gedanke auch schon wieder ein Stück weit programmatisch. Für eine bestimmte Erzählweise oder für eine bestimmte Art und Weise Geschichten zu strukturieren und zu erzählen.
Ja, wenn man dann wirklich in die Psychologie geht und sich zum Beispiel C.G. Jung anschaut, auf dem sich ganz viele Literaturmodelle inzwischen berufen, letztlich, dann könnte man sogar sagen, für alle Geschichten ist diese Suche so wichtig, weil es einen Teil des menschlichen Zustands letztlich ist. Weil der Mensch immer auf der Suche nach irgendetwas ist, immer etwas will und sobald er das hat, will er das Nächste.
Also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich, sagen wir mal so, die Deutung von Literatur irgendwie überpsychologisieren will im Endeffekt. Aber ich denke, woran ich das festmachen würde, dass quasi die Wirkmächtigkeit, wenn man es so nennen will, der romantischen Idee für die Literatur, dann ist es einfach, dass bestimmte Bilder oder bestimmte Konstellationen einfach immer wieder vorkommen und immer wieder auf irgend so eine Art, ja, jetzt sage ich doch einen psychologischen Ausdruck, irgend so eine Art einen romantischen Archetypus irgendwie des Protagonisten oder der Heldin oder wie auch immer zurückkommen. Und ja, im Endeffekt dann im Laufe der Zeit sich immer wieder lokalisieren lassen und immer wieder uns was sagen können über die Sehnsüchte, wenn man so will, einer Kultur zu einer bestimmten Zeit, weil da immer irgendwas passiert und immer irgendwas reflektiert wird auch und immer was verhandelt wird, wenn man guckt, ja, was suchen jetzt die Leute?
Dieser Archetypus, den du beschreibst,
Ja.
wo findest du den denn deutlich?
Also ich habe einen Roman, also es ist eine Non-Fiction-Novel, glaube ich, würde man es klassifizieren, konsensfähig, die mir da sehr am Herzen liegt im Endeffekt, weil sie uns sehr viel sagt. Es ist eine Non-Fiction-Novel, ich nenne es jetzt Roman, einfach aufgrund, weil es sehr, sehr narrativ stilisiert wird, ist von John Krakauer, Into the Wild, ist ja, denke ich, auch durch die Verfilmung vielleicht vielen ein Begriff und dieser Protagonist, der da beschrieben wird, dieser Chris McCandless, ist ja als Sucher im Endeffekt für mich eine romantische Figur, wenn man so will. Und der ist für mich reizvoll oder diese Erzählung über ihn, sagen wir mal. Also, ich rede jetzt nicht über ihn, ihn hat es ja nun wirklich gegeben, sondern ich rede jetzt über die Art, wie Krakauer ihn darstellt in seinem Roman. Ist ja quasi als Ikone reizvoll, weil die Figur, die er verkörpert, an sich schon ikonisch ist. Also, ich will es nicht zu viel vorgreifen, aber die Geschichte endet ja damit mit dem Tod des Helden quasi in einem verlassenen Bus in der Wildnis von Alaska. Und dieser Bus wurde ja dann eine Pilgerstätte im Endeffekt für Leute. Und ja, nicht nur der Roman selber, sondern auch die Nachwirkungen, die Krakauer ja auch schon erwähnt, es basiert ja ursprünglich auf einem Artikel, den Krakauer geschrieben hat für ein Magazin, ist erst dann später in die Romanform gebracht worden. Deswegen kann Krakauer uns auch ein bisschen was über die Rezeption erzählen von dieser Geschichte. Ja, und dieser Roman und seine Nachwirkungen zeigen für mich halt die Wirkmacht, wie ich es genannt habe, des romantischen Typus. Und zeigt halt auch für mich, inwieweit ja auch dieser Affekt einer romantischen Suche, wie es in Literatur geschildert wird, wie das sehr, ja, sehr bedeutungsvoll werden kann und sehr wirkmächtig ist, jetzt vor allem vielleicht auf junge Menschen oder auf Idealisten in dem Fall, die dann eben zu diesem Bus ja, hingepilgert sind, in einem Ausmaß, dass der dann schon ja von den Behörden irgendwie weggebracht werden musste, weil Leute sich da in Gefahr gebracht haben, eben auch in diese Wildnis zu gehen. Und die Figur Chris McCandless oder Alex, wie er sich dann ja auch nennt, wie sie in dem Roman erscheint, ist halt ja auch jemand, der sich bewusst, und Krakauer betont das immer wieder, auf literarische Vorbilder beruft, die ihn inspiriert haben zu dieser Suche. Also es fängt natürlich in einem amerikanischen Kontext mit Thoreau an, mit der Einsamkeit in der Wildnis, der irgendwie ein Erkenntnisgewinn zugeschrieben wird, geht über Jack London, Tolstoi, was weiß ich, und ja, Krakauer quasi verfolgt die Gedanken und die Aufzeichnungen dieses Protagonisten auch anhand von Literatur und anhand von Inspirationen. Und letztendlich wurde auch Krakauers Roman ja dann dadurch, dass Alex so eine ikonische Figur ist, im Endeffekt eine Vorlage für andere Leute, dem nachzueifern und ebenso sich auf eine, ja, romantische Suche zu begeben, die von literarischen Vorbildern irgendwo inspiriert ist.
Also McCandless, der in den Märchen und Gedichten dann die wahre Weltgeschichte alleine autark in der Natur gesucht hat, aber spannenderweise daran gestorben ist. Also er ist ja jetzt noch nicht an Altersschwäche oder was gestorben.
Nein, nee, und das ist ja auch irgendwie, also der Punkt, dass dieser Roman, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Leute dem nacheifern wollten, jetzt nicht als Warnung rezipiert wurde, sondern wenn man so will, dass diese Geschichte dann auch wieder romantisiert wurde und andere Menschen dazu angespornt hat, ebenso sich auf eine ja, literaturinspirierte romantische Suche zu begeben. Das ist für mich spannend. Und außerdem ist es wirklich ein gut geschriebener Roman.
Wenn dieser Roman jetzt
Ja.
die romantische Suche so schön, also funktioniert auf zwei Ebenen. Er stellt sie einmal dar und gleichzeitig hat er ja auch als Inspiration gedient für die
Ja.
romantische Suche anderer, neuer Leute. Oder sagen wir vielleicht mal natürlich angereichert durch die wahre Geschichte von McCandless.
Ja gut, also ich will jetzt auch nicht leugnen, dass es natürlich irgendwie einen ganz besonderen Reiz hat zu sagen, das ist eine wahre Geschichte. Wirkt natürlich schon mal jetzt ganz anders, also auch wie der Text dann geframed ist.
Aber dann haben wir ja trotzdem diesen einen Punkt. McCandless ist gescheitert. Oder ist er das? Er ist
Also
gestorben? Ist das.
ich sag mal so, im Sinne des romantischen Projekts. Zumindest im literarischen Projekt von Krakauer lebt er als Figur und als Ikone fort. Er hat es sicherlich nicht eingeplant, dass es mit seinem Tod endet, also eher als zeitgeschichtliche Figur. Aber eher als romantische Figur, wie Krakauer ihn darstellt auch. Er bezeichnet ihn auch als Pilger zum Beispiel. Der überdauert, so wie eben ja der Tropus der Suche halt überdauert.
Also die romantische Suche hat überlebt, aber McCandless hat die romantische Suche nicht überlebt.
Ja, in dem Sinne würd ich so sagen, ja. Und ja, da liegt halt für mich der Reiz dieses Romans drin, dass es natürlich auf der Oberfläche eine gescheiterte Reise ist in dem Sinne.
Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt bei diesem Begriff der literarischen Romantik. Das haben wir zum Beispiel auch wieder bei Novalis. Dieses geheime Wort, das ist geheim. Das
Ja.
verkehrte Wesen, das ist unkonkret. Wir können das eigentlich gar nicht wissen. Also, das ist ja eine unvollständige Reise. Auch was Novalis da aufsagt, das ist ja eine Sehnsucht, die er aber offensichtlich nicht erfüllt hat
Genau
in dem Moment.
aber dadurch, dass quasi das andere inspiriert hat zur Nachahmung, sieht man eben, wie das wirkt und dass das wirklich eine Sache ist, ja, wo immer noch irgendwas arbeitet in unserer Kultur. Und ja,
Also
sich als Suche ausdrückt dann in Literatur.
diese Romantik ist ja eigentlich immer eine unvollständige. Also zum Beispiel gerade die deutschen Romantiker, die haben ja immer sehr gerne Fragmente geschrieben, wie ja auch dieses Gedicht hier
Ja.
ist Teil eines Romanfragments, Heinrich von Ofterdingen. Und da kann es ja quasi das Abgeschlossene gar nicht geben. Also
Ja.
auch tatsächlich auch das feste Dramaturgiemodell, an dem sich ja die Klassiker ganz stark
Ja.
orientiert haben, das kann eigentlich gar nicht sein, sondern es muss immer unvollständig sein. Wir müssen immer, immer, immer weiter suchen, immer
Genau.
weitergehen.
Ja,
Und
und Krakauer ahmt das ja ein Stück weit auch nach, diese Fragmentierung
stimmt,
auf narrativer Ebene. Also er präsentiert ja dann Ausschnitte zum Beispiel aus Tolstoi und sagt dann, ja, McCandless hat dieses Buch besessen, er hat diese und diese Annotationen gebracht, er wirft Briefe ein, Tagebucheinträge ein in seiner Erzählung. Auch Graffitis, die von McCandless angefertigt wurden und so weiter. Und er inszeniert das schon sehr als fragmentarische Suche. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass dieser Roman dann ja zu einer Inspiration wieder wurde.
Das ist vielleicht auch das Schöne, also diese Erfüllung, das Finden der blauen Blume, das kann ja eigentlich gar nicht real sein. Also dass die Befriedigung am Ende der Suche, das Glück, das wir vielleicht heute mit einem romantischen Glück verbinden,
Ja.
das kann es da eigentlich gar nicht geben. Und ja, schönerweise ist das natürlich das, was wir in diesem modernen Begriff aber trotzdem immer wieder haben. Zum Beispiel durch das Genre der Romantic Comedy, die ja regelmäßig dann damit endet, dass jemand heiratet.
Ja, ich meine, natürlich genauso wie es auf der einen Seite irgendwie einen kulturellen Drang gibt nach Suche, gibt es natürlich auch immer den Wunsch dann nach Abgeschlossenheit und so. Das ist denke ich, auch nicht zu verleugnen. Es gibt es ja auch dann teilweise schon in Ansätzen empirische Untersuchungen, was für Enden von Erzählungen jetzt eine bestimmte befragte Gruppe als ja, befriedigender oder endenhafter ansieht als andere. Aber natürlich, ja, kein Genre hat das ersetzt, also hat das Genre des ja, romantischen Suchenden oder der romantischen Suchenden letztendlich ersetzt, sondern das bleibt immer noch bei uns, weil es immer noch irgendwelche Dinge artikuliert, die vielleicht ja auf Widersprüche in unserer Kultur hindeuten. Und ja, da zeichnet sich eben auch die romantische Literatur im weitesten Sinne ein Stück weit aus. Via Novalis auch schon uns explizit auf so Widersprüche ja, mit der Nase draufstößt.
Ja, ja.
Und ja, genauso wie wir uns jetzt an Novalis irgendwie abarbeiten und nicht drauf kommen, so ist es halt im Endeffekt in der gesamten ja, Erzähltradition und ja, auch in unserer Kultur, die natürlich immer noch sucht und die gerne sich von Suchen erzählen lässt.
Das waren Teeblatt und Kaffeefilter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden weiterlesen und euch unsere Gedanken mitteilen.